Ich predige heute Abend über zwei Verse aus dem Buch Jesaja, Kapitel 9, Vers 2 und Vers 6. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Die im Land des Dunkels wohnen, über ihnen strahlt ein Licht auf. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter, und er wird genannt Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Ich weiß nicht, wo Sie schon mal in dunklen Situationen waren und dann plötzlich alles sich geändert hat. Unsere Familie war oft in der Schweiz Skilaufen und ich erinnere mich an eine Rückfahrt auf der Schweizer Autobahn, kamen wir plötzlich in einen Schneesturm. Und er war so heftig, dass alle Autos auf der Autobahn stehen blieben. Ein einziges Auto fuhr weiter. Das haben wir dann später irgendwo an der Leitplanke wiedergefunden. Und als der Schneesturm dann langsam nachließ, sind wir so ganz langsam wieder losgefahren. Und plötzlich, quer über die Straße, hörte der Schnee auf. Die Wolken waren weg, strahlende Sonne, blauer Himmel. Und ich dachte, jetzt bin ich im Paradies. Ja, völlig überraschend. Wir haben dann den nächsten Parkplatz aufgesucht, haben dann erstmal unser Auto von all dem Eis befreit, was sich da gebildet hat, und die Sonne genossen. Ja, ein völlig nahtloser Übergang. So kann es sein, wenn Jesus als das Licht der Welt jemand eventuell in seinem Dunkel begegnet und eine Situation verändert. Es muss nicht so sein, aber es kann so sein. Hier ist ja die Rede von einem Licht, das in die Welt kommt, in ein Land des Dunkels. Gemeint war damals der Nordteil Israels. Diese Nordprovinzen Israels waren damals von den Assyrern erobert worden und zu assyrischen Provinzen gemacht worden, so ähnlich wie bei uns die deutschen Ostgebiete dann plötzlich polnisch wurden oder noch irgendetwas anderes. Und insofern war das für sie das Land des Dunkels, da herrschten die Heiden und es war alles ganz anders. Aber interessant ist, als später Jesus kam, wo lebte der? Genau in diesem Gebiet, diesem Galiläa, was damals diese assyrische Provinz gewesen war. Also er kam in das Land des Dunkels und er sagte von sich später einmal, ich bin das Licht der Welt. Wir haben jetzt hier schöne Lichter in der Kirche, einen schönen Baum, an der Seite Lichter. Interessant ist, Licht kann man nicht transportieren. Ja, Wärme kann man speichern und transportieren, Licht nicht. Es sei denn, man nimmt die Lichtquelle mit. Und so kann man auch sozusagen Gottes Segen nicht speichern. Sie kennen wahrscheinlich alle diese nette Geschichte von den Schildbürgern, die ihr Rathaus gebaut haben und dann feststellen, dass alles ganz dunkel war im Innern. Und sie haben überlegt, wie man das verändern könnte, haben dann so Säcke vor die Tür gestellt, das Sonnenlicht hineingeholt und sie zugemacht und im Innern ausgeschüttet und es blieb alles dunkel. Dann gab es Leute, die sagten, nee, man könnte doch das Licht von oben nehmen. Haben sie das Dach abgedeckt, da kam Licht rein, aber auch Regen, also mussten sie es wieder zumachen. Und schließlich sagte einer, es gibt so Leute, die haben irgendwie so Löcher in den Wänden. Das könnten wir auch machen. Und siehe da, da kam dann bleibendes Licht, weil die Verbindung da war. Ja, wenn man Jesus persönlich kennenlernen möchte, dann ist das sehr hilfreich, aber es geht eben immer nur in einer persönlichen Begegnung. In Deutschland ist der Glaube ja weitgehend Erziehungsreligion gewesen, inzwischen auch das nicht mehr. Ja, wenn man die 10 Gebote kennt, noch ein paar Erklärungen irgendwelcher Art und vielleicht früher mal ein Tischgebet gesprochen hat. Interessant, eine Umfrage sagte gerade, dass in Deutschland nur noch 6% der Leute vor dem Essen beten. Fand ich interessant, in einem Psalm steht, Psalm 14, sie essen Gottes Brot und rufen ihn nicht an. Ja, schon interessant, aber das sind ja nur Dinge, die am Rande sind. Es geht nicht um eine christliche Erziehung, sondern um eine Beziehung zu einer Person. Am Mittelpunkt des Christfestes steht Christus. Damals als kleines Kind, aber wir wissen ja, keiner bleibt ein kleines Kind, sondern er wird ein erwachsener Mensch. Und Jesus wurde etwa 33 Jahre alt, bis er dann diesen Erlösungstod am Kreuz starb. Das ist für uns etwas schwer verständlich, weil wir diese Opferpraxis nicht kennen. In der Bibel steht ein harter Satz, den die meisten auch nicht kennen, in Hebräer 9, Vers 22. Da heißt es, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Wenn Sie mal überlegen, wie viele Fehler Sie schon gemacht haben in Ihrem Leben, vielleicht jeden Tag so drei kleine, das macht dann bei 80 Jahren doch eine erstaunlich hohe Summe. Und in einem Jahr wären es schon 1000, also auch relativ viel. Und Vergebung ist nicht nach dem Motto Schwamm drüber, sondern in der Bibel steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und das war der Grund, weshalb Jesus als sündloser Mensch, der einzige Sündlose, diesen Sühnetod am Kreuz gestorben ist, um Vergebung in die Welt zu bringen. Jesus brachte also nicht die Nächstenliebe in die Welt, sondern Vergebung und Annahme durch Gott. Vergebung ist immer ein Geschenk. Ich hoffe, dass Sie anderen Leuten schon ab und zu vergeben haben. Und falls es da noch ein paar gibt, denen Sie vergeben müssten, wäre es gut, wenn Sie das noch tun. Ich las gerade so einen netten Bericht von jemandem, der sagte, am Ende des Jahres beende ich mein Jahr immer mit EDV. E heißt erinnern, D danken und V vergeben. EDV fand ich nicht schlecht, wobei man natürlich mit der Vergebung nicht bis zum Jahresende warten muss, sondern man kann eigentlich, wenn einem klar wird, da ist irgendetwas falsch gelaufen, entweder für sich gleich um Vergebung bitten oder wenn einem andere einem auf den Fuß getreten hat, in Jesu Namen auch ihm vergeben. Nicht, dass ich hingehe und sage, ich vergebe ihn, aber ich sage das Jesus, ich vergebe ihm und dadurch werde ich auch wieder frei. Vergebung ist ein Geschenk, kann ich nicht bezahlen. In allen Religionen geht es immer darum, dass ich etwas tun muss, um irgendein Erlösungsziel zu erreichen. Im christlichen Glauben ist genau das Gegenteil der Fall. Da muss ich etwas empfangen, um das Ziel zu erreichen. Und ich empfange nicht ein System oder ein Schema oder eine religiöse Erziehung. Ich empfange eine Person. Christus möchte mein Leben, hatten wir gerade gesungen, zu seiner Wohnung machen. Da er heute eine Geistperson ist, kann er das tun. Früher lebte er in Galiläa, da konnte er nicht in Obertshausen oder sonst wo sein, aber heute ist er überall und möchte, dass mein Leben zu seiner Wohnung wird. Wir singen nachher das Lied Stille Nacht und da ist ja diese schöne Aussage, Christ, der Retter, ist da. Bezog sich natürlich auf damals, aber in dem Lied heißt es nicht, Christ, der Retter, war da, sondern er ist da. Und wenn er da ist, kann ich auch mit ihm sprechen, auch heute Abend, auch wenn Sie hier ruhig sitzen oder nach Hause gehen. Ich kann mit ihm in Gedanken oder auch mit Worten ausgesprochen ins Gespräch kommen. Ja, aber Retter, was bedeutet das? Wovor rettet er mich und wofür? Retten hat ja nur einen Sinn, wenn eine Gefahr da ist. Manche Gefahren sieht man, manche Gefahren sieht man nicht. Ich habe zwei ältere Schwestern und als die eine noch verlobt war, waren wir im Taunus. Damals gab es auch noch Schnee im Winter. Und da waren wir auf dem Herzberg, ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist eigentlich kein Ort für Wintersport, aber da ging so eine schmale Schneise so senkrecht den Berg runter. Und da ist meine Schwester mit ihrem Verlobten mit dem Schlitten runtergefahren. Ich hatte damals so uralte Skier, ich bin dann den Weg gefahren, der diese Schneise immer wieder kreuzte. Und ich war etwas schneller als dieser Schlitten und sah dann plötzlich, wie diese Schneise, auf der sie fuhren, mitten in einen Steinbruch hinein führte. Und die merkten das überhaupt nicht. Ja, wie reagiert man, wenn irgendwo eine Schwierigkeit auftaucht? Ich habe überhaupt nicht reagiert. Aber zum Glück waren da noch zwei Fußgänger, die schrien aus Leibeskräften und das haben die gehört und kamen noch gerade noch ein paar Meter vorher zum Stehen. Das heißt, sie bewegten sich auf eine Gefahr zu, die sie nicht erkannt haben, aber andere haben sie erkannt und sie rechtzeitig gewarnt. Wenn man heute in Japan wäre, gibt es da einige Gebiete, die noch für ein paar hundert Jahre strahlen können. Die Gefahr sieht man nicht, aber sie ist da und kann das Leben ruinieren. Ist die Frage, wenn Christus der Retter ist, wovor rettet er uns? Ja, er rettet uns, hatten wir gesungen, von Sünde und Tod. Das heißt, Vergebung bekommen Sie nur durch ihn. Und wenn ich ihn in meinem Leben habe, habe ich das Geschenk des ewigen Lebens. Das ist ja toll, wenn Jesus in das Leben von jemandem kommt, erfährt er mindestens drei Dinge. Das eine, dass er spürt, worin der Sinn seines Lebens besteht, in dieser Lebensgemeinschaft mit ihm. Dass er eine feste Hoffnung bekommt, also nicht nur ein Fragezeichen, ob es am Ende vielleicht weitergeht, sondern dass er weiß, ich werde einmal nicht am Ende, sondern am Ziel sein. Und die Gewissheit, er lebt. Er ist keine historische Figur, sondern eine heute lebende, aktuelle Person, die in mein Leben kam. Vor, ich meine, 2 Jahren war es, dass in Chile dieses große Bergwerksunglück war und man dann nach vielen Tagen feststellte, da unten könnten ja vielleicht noch Personen sich irgendwo aufhalten. Und man dann versuchte, Verbindung aufzunehmen, die ja auch geglückt ist. Und man hat dann den Leuten so ein ganz schmales Loch gebohrt, da konnte man Luft hineinpumpen und Lebensmittel hindurch leiten, sodass sie weiter überleben konnten. Und dann hat man ein großes Loch gebohrt, das dauerte allerdings ein paar Wochen, das so breit war, dass dann auch die Schultern eines erwachsenen Mannes dadurch passten. Und dann wurde eine Rettungsboje darunter geschickt und da musste jeder sich dieser Boje anvertrauen und sich hochziehen lassen. Ja, interessant, die Rettungsmittel bestimmt der Retter. Nicht derjenige, der gerettet wird, sondern der Retter. In dem Fall waren das Spezialisten für Bergbau, die wussten, wie man das macht. Und es hat geklappt. Bei Gott ist Gott der Spezialist, nicht ich. Und er hatte als Rettungsmittel seinen Sohn eingesetzt, egal ob ich das jetzt in allem verstehe oder nicht. Und sagt, wenn ich mich ihm anvertraue, dann rettet er mich und schenkt mir ewiges Leben. Und noch etwas sehr Schönes, ich komme nicht in das jüngste Gericht. Jeder von uns hat ein Gewissen und dieses Gewissen macht ihn innerlich irgendwie verantwortlich. Er weiß, irgendwas beunruhigt mich, wenn ich was falsch gemacht habe, obwohl niemand da ist, der zu mir redet. Nur diese innere Stimme. Und ich denke, das ist so eine Ahnung davon, dass man irgendwo vor jemand verantwortlich ist. Und diese letzte Verantwortung ist natürlich nicht vor mir selbst, sondern vor Gott. Die Bibel spricht von diesem letzten Gericht. Aber da entscheidet sich mein Leben nicht, denn in dem Johannesevangelium steht ein wunderbarer Satz, Kapitel 3, Vers 18, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Warum? Weil Jesus seinen Sühnetod für mich gegeben hat, er ließ sich für mich richten, deshalb bin ich freigesprochen. Ja, das war ein Einschub, aber ich denke ein ganz wichtiger. Es wäre so, wie wenn man einem Schüler sagt, du hast das Abitur schon bestanden, obwohl er noch gar nicht so weit ist. Ja, sozusagen der Schrecken ist schon genommen, du wirst den Weg weitergehen. Ja, wie sieht das aus? Ein Beispiel, ich habe es gelesen, ich kenne die Person nicht. Ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der also Dynamik entwickelt hat und die Sache vorwärts getrieben hat, hört eines Tages von seiner Frau, dass sie sagt, ich lasse mich von dir scheiden. Er fällt aus allen Wolken, weil er sich bisher nur auf der Erfolgsschiene sah. Und sie sagt, weißt du, du hast sowieso nur Zeit für deine Firma und lebst völlig ohne mich und dann kann auch ich ohne dich leben. Und da stand er vor den Trümmern seines Lebens, obwohl er gerade noch dachte, er sei auf der Überholspur in seinem Leben. Ja, er hatte keine Lösung für sein Problem. Er war dann irgendwann bei einer Raststätte und da sah er, wie so ein Junge Pommes frites kaufte und sich an einen Tisch setzte und ehe er die aß, hat er seine Hände gefaltet und offensichtlich gebetet. Und das schlug bei ihm ein wie ein Blitz, dass er dachte, das könnte ich doch auch tun. Ich weiß nicht, ob er früher mal gebetet hatte oder nicht. Auf jeden Fall hat er seine Lage Gott anvertraut und sein Leben diesem Licht geöffnet und seine Ehe wurde nicht geschieden. Wie es dann mit ihm weiterging, weiß ich nicht. Aber ich fand es schön, dass jemand spürte, was dieses Licht bewirkt. Ja, von diesem Kind, hier heißt es ja, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, ist eine interessante Formulierung. In der Bibel hat Theologie und Grammatik manchmal viel miteinander zu tun. Das ist eine Perfektformulierung. Ein Kind ist uns geboren. Das wurde ungefähr 700 vor Christus geschrieben, obwohl das Kind noch gar nicht geboren war. Es wurde so geschrieben, als ob es schon da wäre. Wir nennen das ein sogenanntes prophetisches Perfekt. Das heißt, die Dinge, die Gott verspricht, sind so gewiss, dass man sie schon als Vergangenheit formulieren kann, obwohl sie erst noch kommen. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und dann geht es weiter, die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Meine Frau und ich waren in diesem Jahr in Griechenland und unser Reiseleiter hat uns mit griechischen Mythologien vollgestopft. Sie kennen sicher auch ein paar. Da gab es so einen unglücklichen Kerl, der hieß Atlas, der musste die Weltkugel tragen. Und er stöhnte furchtbar unter dieser schweren Last. Aber hier in diesem Abschnitt heißt es, die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Das heißt, derjenige, der heute sozusagen die Welt trägt, ist nicht der Atlas, sondern Jesus übernimmt die Verantwortung und die Regie. Und es wäre schön, wenn Sie das in Ihrem Leben oder ich in meinem Leben Jesus anvertraue. Sage, die Herrschaft kommt auf deine Schulter. Das heißt, du führst Regie in meinem Leben. Und du schreibst das Drehbuch und ich bin dabei, von dir instruiert und geführt. Ich verwende gerne eine Geschichte, die ich schon mal erzählt habe, da sie aber so goldig ist, wiederhole ich sie gerne. Es gibt so Tiergeschichten in Afrika, die das alltägliche Leben symbolisieren. Und die Hauptrolle spielt dabei ein Affe, der heißt Toto. Der ist immer am Lernen und tritt immer wieder in irgendwelche Fettnäpfchen rein. Und der war unterwegs mit einem schweren Rucksack auf der Straße, als der Elefant vorbeikommt und sagt, und Toto, du stöhnst ja so, was ist los? Ja, der Rucksack ist so schwer. Der Elefant streckt seinen Rüssel aus und hebt ihn auf seinen Rücken und geht seinen Weg weiter. Nach einiger Zeit hört er, wie dieser Affe wieder stöhnt. Sagt er, warum stöhnst du denn? Sagt er, der Rucksack ist so schwer. Sagt er, wieso ist der Rucksack so schwer? Sagt er, ja, den habe ich noch auf. Sagt er, warum legst du den nicht auf meinen Rücken? Ja, den wollte ich dir doch nicht auch noch aufbürden. Gut, wir merken, wo da die Pointe liegt. Aber ich denke, so sind wir manchmal, auch als Christen, sicher auch ich manchmal, dass ich weiß, eigentlich Jesus trägt mich, meine ganze Last, aber dann beschäftige ich mich mit meinen Sorgen doch wieder alleine, statt sie ihm abzugeben. Im Philipperbrief steht mal dieser schöne Satz, Philipper 4, Vers 6, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Ja, also er führt Regie und dann bekommt er vier erstaunliche Namen. Dieses Kind, was dann erwachsen wurde, heißt Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Also ein wunderbarer Ratgeber. Ich denke, jeder von uns brauchte Ratgeber und manchmal sucht er bewusst das Gespräch. Ich finde es schön, mit diesem Ratgeber zu sprechen über das, was vor mir liegt, was ich plane, was ich für Aufgaben zu erledigen habe. Und spüre, wie in meinem Leben ein roter Faden ist, der in Verbindung mit Gott steht. Sprüche 8, Vers 14 heißt es mal, bei mir ist Rat und Tüchtigkeit, mein ist Einsicht und mein auch Stärke. Also nicht nur Rat, sondern auch Tüchtigkeit, dass die Dinge auch umgesetzt werden. Ja, finde ich schön, mit diesem Ratgeber zu sprechen. Dann wird er genannt starker Gott. Jesus war ja als Sohn Gottes gekommen, auch wenn er Mensch geworden war und ist auferstanden und sagte dann, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sieht man zwar heute in der Gesellschaft oft nicht, aber es stimmt trotzdem und an manchen Stellen kann man das auch sehr klar erleben. Ja, er ist der starke Gott, auch in Ihrem oder meinem Leben, wenn Sie eben das Leben geöffnet haben oder es noch tun. Ein Mann der Bibel, das war der Paulus, der viel erlebt hatte, sagte, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Alles hieß, alle schönen Zeiten, wo ich nicht hochmütig wurde, auch kein schlechtes Gewissen bekam, wenn es mir zu gut ging, und auch alle schwierigen Zeiten, da wusste ich, er hilft mir durch. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Ja, dann heißt er noch ewig Vater. Bei uns nennt sich mancher Ministerpräsident Landesvater. Das ist er dann für die nächste Legislaturperiode, vielleicht schafft er es auch zwei. Dann geht er wieder, dann kriegen wir einen neuen. Aber Jesus verbindet uns mit dem ewigen Vater. Und er sagte mal in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, schön zu wissen, da ist ein Vater, der mich kennt und liebt. Ich behaupte mal, in Deutschland gab es und gibt es oft eine vaterlose Gesellschaft. Ich weiß nicht, was für ein Jahrgang Sie sind. Ich bin Jahrgang 1940. Ich wurde ohne meinen Vater groß. Klar, der war im Krieg bis 1945. Also die entscheidenden Kinderjahre hatte ich nur meine Mutter und zwei ältere Schwestern. Ohne Vater groß geworden. Als er dann nach Hause kam, war er für mich ein völlig fremder Mann. Ich sagte ihm dann, Onkel, setz dich. Er war zu Tode beleidigt, dass sein Sohn ihn so anredet. Aber so war das. Ohne Vater groß geworden. Ja, später gab es die antiautoritäre Erziehung. Da wurden die Eltern auch ihrer Autorität beraubt. Nicht nur die Väter, auch die Mütter. Man sollte seinen Weg selber finden, was natürlich für ein Kind etwas sehr schwer ist. Ja, und heute gibt es ja auch viele, die ohne den Vater groß werden, weil die Beziehung gescheitert ist oder nie in Gang kam, aber das Kind schon da war. Und das ist sicher sehr schwierig, weil wir einen Vater brauchen, dem wir vertrauen können, der auch in gewissem Sinne sozusagen das Rückgrat im Leben stärkt und uns zum Segen wird. Und das ist schön, so einen Vater zu kennen, der auch dann weiter weiß, wenn es vielleicht im Moment schwierig ist oder auch wenn man irgendwo einmal einen Fehler gemacht hat. Ja, er wird dann Friedefürst genannt. Ja, Friede ist ja ein interessantes Produkt, auch im menschlichen Zusammenleben. Früher gab es die Friedensbewegung, die ganz aktiv und teilweise auch aggressiv war. Und ich hielt immer die Luft an, ob bei so einer Demonstration dann am Ende ein friedliches Ende war oder irgendeine Schlägerei, obwohl es ja um den Frieden ging. Ja, schon interessant. Er ist der Friedefürst. Es gibt einen Mann, viele kennen seinen Namen, Augustin. Das war früher mal ein Playboy vor vielen hundert Jahren, der sein Geld für Wein, Weib und Gesang ausgab, statt zu studieren, obwohl das seine Aufgabe war. Aber er hatte eine gläubige Mutter, die jahrelang für ihn gebetet hat. Und irgendwann ist er dann zum Glauben gekommen. Und er sagte dann einen Satz, den auch viele kennen: Unser Herz ist unruhig in uns, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Unser Herz ist unruhig in uns, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Das heißt, wenn dieser Friede Gottes in das Leben kommt, werden Menschen ruhig. Es hat nichts mit Temperament zu tun. Ich bin von Natur aus ein ruhiger Mensch, aber das ist noch lange nicht der Friede Gottes. Aber wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt, dann kommt er ein ganzes Stück weit zur inneren Ruhe und ist auch wohltuend für seine Umgebung, für die Beziehung, in denen er lebt, sei es in einer Familie oder vielleicht in einer Firma, einem Verein oder in der Gemeinde. Ja, das ist schön. Jesus ist dieser wunderbare Ratgeber. Er ist derjenige, der mir Stärke gibt und selber stark ist, natürlich jeden Tag. Er schenkt die Beziehung zu dem Vater, auch dass ich einmal weiß am Ende, ich werde beim Vater sein und nicht am Ende, wenn ich gehen muss. Und er ist derjenige, der Friede schenkt. Die Herrschaft kommt auf seine Schulter und wir singen ja gleich das Lied Stille Nacht, wo es heißt, Christ der Retter ist da. Und das wäre einfach meine Bitte an Sie, wenn Sie das möchten, dass Sie mit ihm einmal darüber sprechen. Was bedeutet das, dass du mein Retter bist? Was bedeutet das, dass du die Macht auf den Schultern trägst, die Herrschaft? Was bedeutet es, dass du dieser starke Gott bist in meinem Leben und einer, der mich mit dem Vater in Verbindung bringt und mir Friede schenkt? Ja, das wünsche ich Ihnen und jedem von uns, dass wir dann sagen können, Christ, der Retter ist da, aber nicht nur am 24. Dezember, sondern jeden Tag, auch in einem Schaltjahr. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier unter uns bist. Danke, dass du jeden von uns kennst und liebst. Danke, dass du als Licht in das Leben der Einzelnen gekommen bist oder kommen möchtest. Danke für all das Gute, was in deiner Person da ist. Diese Stärke der Liebe Gottes, der Frieden, die Vergebung, aber auch der Sinn und eine bleibende Hoffnung. Wir geben dir die Ehre und du möchtest jeden segnen. Amen.